Das ist das Thema des heutigen Morgens, das Thema der heutigen Betrachtung. Ich habe es in einer Frage ausformuliert: Sind wir bereit? Sind wir bereit für die Ewigkeit? Wir wissen das, für uns ist das sehr, sehr klar. Entweder werden wir durch den Tod oder durch die Entrückung in die Ewigkeit eingehen. Aber das ist die Realität, mit der wir ganz klar leben als Menschen, die Jesus Christus ihr Leben anvertraut haben. Die Ewigkeit wartet auf uns. Der Weltmensch versucht das Ganze eher zu verdrängen, nicht daran zu denken. Für uns ist das sehr, sehr bewusst und wir leben auch in einer ganz anderen Perspektive angesichts dessen, dass Ewigkeit auf uns zurast, dass die Ewigkeit auf uns zukommt. Ja? Und das andere ist uns auch bewusst, ja, dass wir wollen die Entrückung nicht versäumen. Lass mich mal das so sagen, wir wollen die Entrückung nicht versäumen, weil wir möglicherweise im Selbstbetrug leben. Viele Christen leben im Selbstbetrug und werden möglicherweise die Entrückung tatsächlich versäumen. Und auf der anderen Seite wollen wir auch nicht beschämt werden und den Lohn verlieren, ja, weil wir falsch gelebt haben, weil wir nicht vorbereitet waren. Genau deshalb ist diese Frage für uns als Menschen Gottes immer sehr, sehr aktuell. Sind wir bereit für die Ewigkeit? In Russland war ich bei den Pionieren gewesen. Das ist eine Jugendorganisation der Kommunisten, eine von manchen. Und ich habe es nicht gewählt, in diese Organisation hineinzukommen. Noch wollte ich es. Ja, mich hat das überhaupt nicht interessiert, aber ich wurde nicht gefragt. Wir waren automatisch zuerst vor den Pionieren, waren es die, wie würde man das im Deutschen sagen, Aktibrionki, sagt man das? Ja, man hat so einen Stern da getragen und dann ging man weiter, man war ein Pionier, man hat so ein Halstuch gehabt und dann war man ein, was, Komsomolitz?
Das war so ähnlich wie Hitlerjugend.
So ähnlich wie Hitlerjugend, ja. Ja, genau, der hat so, genau, das habe ich auch gedacht, die Hitlerjugend war ähnlich organisiert, ja, immer. Und so war das auch in Russland gewesen. Ich meine, was hat mich das interessiert, der ganze Kram da. Aber ja, als Kinder wurden wir schon vorbereitet, sage ich einmal, ja, um gute Kommunisten zu sein. Und da mussten wir dann auch schwarze Hose, weißes Hemd tragen und dann so ein rotes Halstuch bei den Pionieren. Rotes Halstuch? Roten Halstuch?
Rotes.
Rotes? Das Halstuch, ne? Rotes Halstuch. Und ich habe mir da gedacht, Mensch, wer will denn sowas tragen? Ja, so ein Tuch, besonders wenn es heiß ist. Und dann habe ich das rumgedreht und dachte, jetzt bin ich ein Cowboy. Ja? Oder habe es in die Tasche gesteckt, genau wie viele andere das auch gemacht haben. Unter anderem mussten wir als Pioniere manchmal oder oft am Schulhof antreten, uns in Reihe und Glied stellen. Manche von euch kennen das auch. Und so standen wir da wie Soldaten, ja, Klassen nach Klassen getrennt. Und dann stramm mussten wir stehen und dann hat einer, ich weiß nicht, ob das der Schuldirektor war oder irgendwie ein Pionierleiter oder was immer. Und er hat dann zugerufen zu uns Pionieren. Er sagte, Pioniere, seid bereit. Und wir mussten dann immer antworten, immer bereit. Ja, und damals habe ich nicht verstanden, ja, wofür soll ich denn bereit sein? Aber heute weiß ich es. Wir sollten für den Frieden bereit sein und für den Sozialismus. Ich meine, stellt euch mal vor, 10-Jähriger, ich war 10 Jahre alt, was hat mich der Sozialismus interessiert? Mich hat es interessiert, ob ich in meinen Taschen Sonnenblumenkerne habe, ja, die ich dann knacken kann mit meinen Freunden. Und hier haben die uns schon indoktriniert, uns vorbereitet, um gute Kommunisten zu sein. Aber als ich so über meine Pionierzeit nachgedacht habe, manchmal kommt das so hoch, ihr kennt das ja auch, ja, man hat so Gedanken darüber, was man war, was man erlebt hat, auch als Kind. Für euch ist es genauso wie für mich. Für mich war es halt die Pionierzeit. Und dann habe ich aber gedacht, dieser Slogan, seid bereit, Pioniere seid bereit, das passt eigentlich für uns als Gottesmenschen. Im Grunde genommen müsste ich jeden Sonntag hier reinkommen und ich müsste euch zurufen, Mensch Gottes, sei bereit. Und dann müsst ihr antworten, wir sind immer bereit. Und hoffentlich stimmt das. Hoffentlich stimmt das. Wir sind bereit. Die Ewigkeit steht vor der Tür. Ihr Lieben, letzte Woche, ich meine, ihr habt ein bestimmtes Alter erreicht. Ja, wo man damit rechnen kann, dass das Morgen garantiert uns ja niemand. Euch nicht und mir auch nicht. Letzte Woche habe ich gehört, junge Frau wacht auf und ihr Mann neben ihr ist tot. 33 Jahre, nicht aufgewacht. Viertes Kind unterwegs, junger Mann tot. So schnell kann es gehen. So, wir müssen bereit sein. Und zum Glück war dieser, wie hieß er, Karin? Cody Fischer. Er war bereit. Er ist bei dem Herrn Jesus. Und so traurig das für die Familie ist, für ihn ist es, naja, er gedenkt das Vorhergehende nicht, aber er ist in seiner Heimat. So, wir müssen bereit sein, ihr Lieben. Bereit für die Ewigkeit, ihr Lieben, die für uns als gläubige Menschen mit dem Kommen des Herrn Jesus beginnt oder aber auch mit unserem Tod. Ja? Und schaut einmal, was Jesus sagt im Zusammenhang eben der Bereitschaft. Matthäus 24, 42. Und deshalb ließ ich auch diese Bibelstellen vorlesen. Einmal die Bibelstelle aus der Offenbarung 21. Wir kennen das alle, das neue Gottes. Ja, das ist kein Traum. Schon in der Offenbarung wird gesagt, Johannes hat es was gehört? Er hat es gesehen. Er hat es gesehen. Er hat das neue Gottes gesehen. Und so verstehen wir, ja, das neue Gottes kommt. Gott hat es versprochen, Johannes hat es gesehen, wir erwarten das. Das war die erste Bibelstelle. Die zweite Bibelstelle war die 10 Jungfrauen. Wir kennen das alle. Wovon spricht das Gleichnis? Oh, dies und dies können wir erwähnen. Es geht über die Bereitschaft. Es geht um die Bereitschaft, dass man bereit ist für das Kommen des Bräutigams, bereit ist für die Ewigkeit. Ja, darum geht es. Aber schaut mal, was Jesus sagt in Matthäus 24, 42. Eine Stelle, die wir alle sehr, sehr gut kennen. Jesus sagt, so wacht nun. Was bedeutet so wacht nun? Seid bereit. Ja, schlaf nicht ein. Da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Wacht, weil ihr nicht wisst. Auf jeden Fall kommt er, aber wann er kommt, das ist ja eine andere Frage. Und dann in Vers 44 sagt Jesus, darum seid auch ihr bereit. Denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. So, wenn Jesus selbst, und er betont das nicht nur einmal, hier an dieser Stelle zweimal, immer wieder das Gleiche betont, dann verstehen wir, das ist wichtig. Und dann verstehen wir auch, dass wir wahrscheinlich als natürliche Menschen dazu neigen, so ein bisschen einzuschlummern. Ja, das Ganze so ein bisschen schleifen zu lassen und nicht wachsam zu sein. Das darf nicht passieren. So, Jesus sagt hier und fordert uns auf in seinem Wort, seid bereit für den Anbruch der Ewigkeit. Und das wollen wir. Die Frage ist, wie sind wir das? Wie sind wir tatsächlich bereit für die Ewigkeit? Und das wollen wir gemeinsam untersuchen, wenn wir die Bibel aufschlagen. Nun, die Menschen haben allerhand Ideen, wie man vorbereitet ist. Ja? Manche interessiert das nicht, aber manche sind schon interessiert und dann interessieren sich, okay, was muss ich machen, damit ich in die ewige Herrlichkeit dann angehe? Und dann haben sie ihre Gedanken, Gefühle und diese Dinge sind beeinflusst von dem, was sie gelesen, gehört haben. Ihr Lieben, was die Menschen sagen und denken, das spielt nicht allzu große Rolle. Schaut einmal, es gibt so viele Bücher heute auf dem Markt. Ihr habt das bestimmt auch gesehen. Und da schreiben die Menschen, was sie nach dem Tod erlebt haben und dann zurückgekommen sind und dann schreiben sie es auf. Ja. Ja, mag vielleicht schön sein oder mag vielleicht auch nicht so schön sein. Ich habe keins dieser Bücher gelesen. Aber was ist wirklich wichtig, was wir lesen angesichts dessen, dass die Ewigkeit auf uns zukommt, dass die Ewigkeit eine Realität ist? Wir müssen das Wort Gottes lesen. Wir müssen lesen, was Gott sagt, einmal in Bezug zu der Ewigkeit und was Gott sagt, wie man lebt, um vorbereitet zu sein für die Ewigkeit. Wir verstehen das. Ja, wir verstehen das ganz gut. So, wie lebt man nun vorbereitet für die Ewigkeit? Das ist die Frage. Ich denke, bevor wir aber diese Frage beantworten, müssen wir eine andere Frage beantworten, und zwar diese. Warum leben wir überhaupt hier? Warum hat Gott uns gemacht? Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Es ist die Frage nach dem Lebenssinn. Und auch hier. Das ist eine sehr gute Frage an Menschen, an unsere Nachbarn oder an unsere Freunde, die vielleicht nicht in der Gemeinde sind. Was ist der Sinn deines Lebens? Warum lebst du hier eigentlich? Ja? Und dann einfach die Antworten zu hören. Das ist sehr, sehr, sehr gute Möglichkeit, in das Gespräch einzusteigen und dann sie langsam auf Jesus hinzuweisen. Ja, aber, wie gesagt, um vorbereitet sein auf die Ewigkeit zu sein, müssen wir diese Frage zunächst einmal beantworten, warum leben wir hier eigentlich? Ich habe Folgendes gemacht. Ich bin in den Computer rein. Wisst ihr, was eine Suchmaschine ist im Computer? So Google, ja, eine Suchmaschine. Ich habe da eingetippt, was ist der Sinn des Lebens, warum lebe ich? Und dann habe ich geguckt, was für eine Antworten gegeben werden. Sehr interessant, sehr interessant. Ich will euch zwei Antworten vorlesen aus der Menge der Antworten, die gegeben worden sind. So, die erste Antwort, und das war als allererstes zu lesen. Meistens ist es so, wenn man in der Suchmaschine was eingibt, eine Frage gibt, die erste Antwort ist die, wie soll ich sagen, die populärste ist oder warum auch immer. Hört einmal hin. So, das ist die erste Antwort, die mir der Computer gegeben hat. Der Sinn des Lebens liegt in der Entdeckung unserer eigenen Identität und der Erfüllung unserer Träume und Ziele. Ja, ich kann einiges dazu sagen, ich werde nicht, aber in einem zusammengefasst können wir sagen, die erste Antwort, da geht es darum, dass wir für uns selbst leben. Ja, entdecke deine Identität, du hast deine Träume, du hast deine Ziele, versuche diese auszuleben, zu erreichen. Ja. Naja, ich sage lieber nichts dazu, sonst ist das zu sarkastisch. Antwort 2, die ich gefunden habe, da geht es um ganz was anderes. Es wird gesagt, wahre Bestimmung liegt jedoch darin, die eigenen Gaben zu erkennen und sie zu nutzen, um einen Beitrag für die Welt zu leisten. Ja, also wieder eine andere Ansicht oder ein anderes Verständnis darüber, was der Sinn des Lebens ist. Die zweite Antwort sagt, naja, du hast bestimmte Gaben, versuche diese Gaben zu verfeinern und setze sie ein für die Welt, zum Besseren des Menschen. Und da habe ich mir gedacht, ja, Josef Stalin hat auch eine Gabe gehabt und er hat sie eingesetzt. Ja, was ist daraus geworden? Aber ich weiche wieder ab. Ja, so, die Welt hat viele Antworten. Aber keine dieser Antworten ist wirklich befriedigend. Und ihr wisst auch warum. Warum? Weil die Welt nicht mit der Ewigkeit rechnet. Nicht mit Gott rechnet. Ja, all diese Antworten, sie sind im Rahmen des Zeitlichen gegeben. Und das heißt, sie werden nie zufriedenstellend sein. So, was sagt das ewige Wort Gottes? Dass die Zeitlichkeit, aber auch die Ewigkeit in Betracht zieht. Was sagt das Wort Gottes? Das Wort Gottes sagt uns, und ihr könnt gerne aufschlagen, Jesaja 43, Vers 6 bis 7. Das Wort Gottes sagt uns, Gott selbst sagt uns, Gott hat den Menschen gemacht, damit wir ihn zurücklieben. Ja? Gott hat uns gemacht, damit wir ihn in dieser persönlichen Beziehung zu ihm verherrlichen und in dieser Beziehung dann auch in der Zeitlichkeit leben, aber auch in der Ewigkeit. Natürlich. So, Jesaja 43, 6 bis 7. Wir verstehen, es geht hier zunächst einmal um Israel, aber nicht nur. Weil hier ganz genau gezeigt wird, dass es hier um Menschen geht, die nach meinem Namen, sagt Gott, genannt sind. Ja, das sind wir auch, wenn wir in Jesus Christus sind. Ja? Okay, ich lese uns Verse 6 und 7. Gott sagt, ich will zum Norden sagen, gib heraus, und zum Süden halte nicht zurück. Bringe meine Söhne aus der Ferne herbei und meine Töchter vom Ende der Welt. Einen jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen habe. Das ist die Antwort. Zu seiner Ehre sind wir geschaffen, denn ich gebildet und gemacht habe. Dazu sind wir gebildet und gemacht, um Gott zu ehren. Gott hat uns nicht gemacht, damit wir Gemeinschaft in der Zeitlichkeit mit unserem Nächsten haben. Ja? Sondern Gott hat uns gemacht, damit wir Gemeinschaft zunächst einmal mit ihm haben in der Zeitlichkeit und dann natürlich auch in der Ewigkeit. Und das ist eine sehr, sehr schöne Bestimmung. Das ist das Ziel unseres Lebens. So, Jesus ist nicht nur gestorben, damit unsere Sünden vergeben sind und wir dann leben können, wie wir wollen. Er ist gestorben und auferstanden, damit wir Gott, den Vater, persönlich kennen und in der Gemeinschaft mit ihm leben, in der Zeitlichkeit, aber auch in der Ewigkeit. Schaut einmal, was Jesus selbst sagt. Johannes 3, Vers 16, wir kennen diesen wunderbaren Vers auswendig. Lass uns diesen Vers gemeinsam aufsagen, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern was? Haben, ja, genau. Und schaut einmal, ein bisschen weiter, Johannes 17, Vers 3, sagt Jesus dann Folgendes. Johannes 17, Vers 3, er sagt, und das ewige Leben zu haben heißt, das ewige Leben, das Gott uns gibt, durch Jesus zu haben heißt, was? Dich zu kennen, den einzig wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Aha, ja, und jetzt verstehen wir das. Das, was Adam und Eva verloren haben im Paradies, diese wunderbare Gemeinschaft mit Gott aufgrund der Sünde. Und die Sünde war wie so eine Barriere, gegen die wir als Menschen immer angegangen sind. Diese Barriere ist durch Jesus beseitigt. Und nun haben wir oder können wir tatsächlich diese wunderbare Gemeinschaft mit Gott haben, diese Gemeinschaft eintreten und nun den Gott, den souveränen Gott, Gott den Vater, nicht nur als den souveränen Gott kennen, der über allem ist, sondern ihn sogar was? Aber nennen. Unser lieber Vater. Das ist die Qualität der Beziehung, die wir haben können als Menschen Gottes durch Jesus Christus oder aufgrund dessen, dass wir unser Leben Jesus anvertraut haben und nun, wie das Neue Testament sagt, auch in Jesus sind. Gott, der souveräne Gott, ist unser uns lebender Vater. So, Gemeinschaft mit Gott wird unser Leben in der Ewigkeit kennzeichnen und deshalb müssen wir schon in der Gegenwart diese Gemeinschaft üben, damit wir richtig vorbereitet sind. Wir sagen in Ordnung, was macht aber das Leben in der Gemeinschaft mit Gott in der Zeitlichkeit aus? Was kennzeichnet diese Gemeinschaft? Ja, und das Erste ist, wir haben das schon gesagt, es ist das Leben für die Ehre, zur Ehre Gottes. Ich will das nur noch einmal unterstreichen und verstärken durch einige Bibelstellen. Wenn wir in der Ewigkeit Gott verherrlichen und ehren werden, ja, macht es Sinn, dass wir es jetzt schon tun, dass wir es jetzt schon lernen. Wo tun wir das? Wir sagen, naja, klar, in der Kirche. Wenn wir zur Kirche gehen, wenn wir beten, wenn wir gemeinsam Gott anbeten. Nein, nicht nur da. Schaut einmal, was 1. Korinther 10, 31 sagt. Paulus erklärt das uns. Paulus steht unter der Leitung des Geistes Gottes. Deshalb verstehen wir es. Das, was Paulus schreibt, ist eigentlich das Wort Gottes für uns. Ja? 1. Korinther 10, Vers 31 wird gesagt, was immer ihr tut, wir gehen einen Schritt zurück und denken, wirklich? Alles, was wir tun? Was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt oder was es auch sei, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird. Was meint das? Wir haben das verstanden, wir haben das schon richtig verstanden. Ich muss hier nicht zu den griechischen Worten gehen und sagen, diese Worte meinen das und das. Es meint schlicht und einfach, dass selbst beim Staubwischen, selbst beim Geschirrspülen, beim Autoreparieren, Menschen in ihrer Einsamkeit besuchen, wir diese Dinge zur Ehre Gottes tun können, sollen als Menschen Gottes. Und wird nicht nur einmal gesagt, Kolosser 3, 23, schaut einmal. Da wird das Ganze noch einmal erklärt. Und wisst ihr, diese Dinge, die ich hier erwähne, wir haben die schon so oft gehört. Ich habe die auch oft gehört, habe darüber auch gepredigt. Die Sache ist, ich vergesse das. Wir müssen uns wieder daran erinnern. Gestern habe ich Auto repariert. Dann habe ich mir gedacht, naja, es macht mir Freude, Autos zu reparieren. Aber mache ich das wirklich zu Ehre Gottes? Weil ich, wenn ich solche Dinge tue, dann denke ich auch über die Predigt nach und ich habe die Predigt schon fertig gehabt und dann habe ich gedacht, welche Beispiele kann ich gebrauchen? So, gestern war ein Tag, wo ich das Auto repariert habe. Dann habe ich gedacht, tue ich das zu Ehre Gottes? Und was immer ich getan habe, gerade habe ich gedacht, weißt du was? Fang an, Jesus zu danken. Jesus einfach zu danken, dass du die Fähigkeit hast, das zu machen. Es war nichts Kompliziertes, einfache Sachen, aber einfach in diesem Bewusstsein leben, dass Jesus da ist und ich ihn verherrlichen. Einmal dafür, dass Gott mir die Gesundheit gibt, dass ich meine Finger gebrauchen kann und so ein kleines Schräubchen da drehen kann. Ist nicht selbstverständlich, oder? Dass Jesus da ist, der mir Verstand gibt, diese Dinge dann auch richtig zu machen, nicht, dass sein Motor kaputt geht oder so, ja, und so weiter. Einfach dieses Bewusstsein, dass Jesus immer gegenwärtig ist und ich diese Dinge, die ich tue, die so schlicht sind, so alltäglich sind, zu seiner Ehre tun will. Ich lese Kolosser 3, Vers 23. Geht genau in dieselbe Richtung. Es wird gesagt, worin auch immer eure Arbeit besteht. Nicht wahr? Worin auch immer eure Arbeit besteht. Auto reparieren. Tut sie immer mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Da ist es. So, was soll uns bewusst werden, aufgrund dessen, was wir eben gelesen haben, was wir eigentlich schon kennen? Ihr Lieben, wir sind nicht hier, um uns zu vergnügen in der Zeitlichkeit, sondern wir sind auch nicht, um andere Menschen zu beeindrucken. Manchmal kommt das so hoch, ja, ich will den Menschen beeindrucken mit dem, was ich bin oder was ich habe oder was ich besitze. So ein Quatsch. Ja, wir sind hier für Gott. Und das muss sich in unserem Leben zeigen, in allem, was wir tun. Ob wir nun uns für eine Bibelstunde vorbereiten oder ob wir ein Glas Gurken einmachen. Ja, stellt euch vor, ich würde diesen Dienst machen, nur weil ich dafür bezahlt werde. Das wäre furchtbar. Das wäre furchtbar. So, ich möchte diesen Dienst zur Ehre Gottes tun. So gut ich kann. Ich bin nicht der Beste. Ich bin nicht der beste Prediger. Ich bin nicht der beste Seelsorger. Das ist mir doch auch bewusst. Aber so wie Gott mich gebrauchen will, so will ich mich gebrauchen lassen und die Ehre immer Gott geben. Aber ihr Lieben, es ist nicht nur mit dem Dienst so. Selbst in unserem Pflegen, zum Beispiel unserer Lieben, es ist gut, wenn wir das aus Pflichtgefühl tun. Oh, ich sollte, ich muss, weil das mein Ehemann ist, meine Ehefrau oder meine Schwester oder meine Oma. Es ist gut, dass wir unsere Lieben pflegen. Aber stellt euch vor, wir tun das zur Ehre Gottes. Welch eine Qualität hat dieser Dienst dann, diese Pflege dann, wenn wir sagen, ich will damit Gott verherrlichen? Und was für ein Zeugnis sind wir dadurch, wenn wir das genau tun, zur Ehre Gottes für andere Menschen, die sagen, wie tust du das? Ja, woher hast du die Kraft? Und dann können wir ein Zeugnis abgeben. Worin auch immer eure Arbeit besteht, ihr Lieben, das ist, was das Wort sagt. Das habe ich mir nicht ausgedacht. tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Und ihr Lieben, ich vergesse das auch oft. Ja, ich repariere am Auto die Bremsen und denke, ich ärgere mich, weil die Feder da nicht richtig geht. Und ja, ich vergesse das. Ich vergesse das. So, das erste Merkmal eines Christen, der vorbereitet ist für die Ewigkeit, ist eben das, dass er zur Ehre Gottes lebt und alles zur Ehre Gottes tut. Zweitens sagt die Heilige Schrift, dass der Mensch, der in dieser Ewigkeitsperspektive lebt, ein Mensch ist, der in der Gnade und der Kenntnis des Herrn Jesus Christus wächst. 2. Petrus 3,18. 2. Petrus 3, Vers 18, auch sehr, sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Und vergegenwärtigen wir uns, dass Petrus hier an dieser Stelle nicht zu Pastoren schreibt oder Bischöfen oder sonst, sondern zu der ganzen Gemeinde. Er sagt, wachst dagegen, also ihr sollt wachsen, zunehmen, in der Gnade, in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Ihr Lieben, so bereiten wir uns richtig auf die Ewigkeit vor, wenn wir in der Gnade und Kenntnis unseres Herrn Jesus Christus wachsen. Was meint das? Es meint, dass wir unser Verständnis, dass unser Wissen, unsere Gedanken über geistliche Dinge, besonders auch über Jesus, wir das erweitern, wir darin wachsen. Warum das? Ja, damit unser Verständnis erneuert wird und wir immer Christus ähnlicher werden, wie Römer 12, 2 das sagt. Ich lese Römer 12, Vers 2. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Das wird automatisch geschehen, wenn wir in den Public Schools sind, wenn wir in der Universität sind, weil wir in der Welt leben. Das ist normal, dass wir uns oft die Maßstäbe der Welt aneignen und plötzlich danach trachten, anstatt zu sehen, was das Wort uns sagt und uns nach den Vorstellungen Gottes zu richten, nach seinem Wort. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Ist uns bewusst, dass wenn der Apostel Paulus das schreibt, das geschehen ist in der Gemeinde, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken. Ja, in welcher neuen Weise? Das Wort Gottes muss uns mehr und mehr beeinflussen, mehr und mehr unsere Gedanken ja, durchziehen als irgendetwas anderes, was wir in der Welt hören oder vernehmen. Lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. So, wir sehen, Christsein ist kein Stillstand, ja, sondern ein immerwährendes Wachsen in das Ebenbild des Herrn Jesus. Und das kann nur geschehen, ihr Lieben, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Wir leben in einer gefallenen Welt. Das ist nichts Neues für uns, das wissen wir. Und lebend in dieser Welt werden wir ständig mit Sünde konfrontiert. Wir brauchen irgendwo hinzuschauen, da kommen diese dreckigen Bilder, da kommen diese dreckigen Worte und Vorstellungen. Man wird automatisch beschmutzt. Und diese Dinge der gefallenen, der sündigen Welt, die haften an uns. Wir denken, oh, das beeinflusst mich nicht. Oh ja, das bleibt, ihr Lieben. Ja, unser Denken, unser Verhalten, unser Verständnis wird beeinflusst. Und letzte Woche habe ich ein Bild gebraucht der Waschstraße. Gestern habe ich ein ganz dreckiges Auto gesehen und ich dachte mir, das muss mal durch die Waschstraße, das ist ja furchtbar. Für mich ist, ich weiß auch nicht, vielleicht bin ich, weil ich ein Mechaniker gelernt habe, ja, dreckige Autos, ich kann das nicht. Ich versuche, unser ist Auto, ich habe gestern keine Zeit gehabt, das zu waschen, weil ich ein anderes Auto repariert habe, aber es ist gut, dass wir diese Waschstraßen haben, oder? Wir fahren das Auto durch, oh, das Auto glänzt wunderbar und genauso eine Waschstraße müssen wir für uns haben und das ist die Waschstraße der Gemeinschaft mit unserem Gott in der Bibellese, im Gebet und das müssen wir täglich praktizieren. Wir leben in einer sündigen Welt, wirklich in dieser Kloake, kann man sagen, ja, man hört die Worte und die Bilder, die man sieht und dann, was alles in der Welt geschieht und die Korruption und man ärgert sich drüber. Wir müssen diese Waschstraße der Gemeinschaft mit Gott haben. Denn schließlich wissen wir, ihr Lieben, das ist, was die Bestimmung der Welt und des Weltmenschen ist und auch der Dämonen und auch des Satans, was wir in Offenbarung 21, Vers 8 lesen. Diese Dinge werden das neue Gottes nicht, in das neue Gottes nicht reingehen, sondern die Bestimmung dieser Welt, sage ich einmal, ja, auch der gefallenen Welt, ist die Hölle. Offenbarung 21, Vers 8, die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueltaten Befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner. Vielleicht sollte hier Politiker stehen, ich weiß nicht, aber steht Lügner. Ihr Teil wird in dem See sein, der vom Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Und wir sagen, wir sind das nicht. Nein, aber wir können trotzdem falsch leben und dadurch den Lohn verlieren und tatsächlich beschämt werden, wenn der Herr Jesus Christus kommt. Könnt ihr euch das vorstellen? Der Herr, auf den wir gewartet haben, auf den wir warten sollen, vor ihm stehen wir und wir werden beschämt. Haben wir denn nicht gewusst, wie wir leben sollen? Doch, wir haben gewusst. Warum hast du denn nicht so gelebt? Ich habe andere Prioritäten gehabt, ja. Judas sagt, Judas Vers 21 sagt, bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Und es ist tatsächlich so, lebend in dieser Welt, ihr Lieben, wir müssen uns bewahren, wir müssen uns ganz bewusst von manchen Dingen wegdrehen, über manche Dinge überhaupt nicht nachdenken, ja, und manche Gedanken, die in unseren Kopf kommen, sagen, Herr Jesus, hilf mir, diesen Gedanken loszuwerden. Diesen ärgerlichen Gedanken, Hassgedanken, was immer. Weg damit, ich brauche das nicht. So, wie ist man richtig vorbereitet für die Ewigkeit? Ich muss hier langsam zur Landung ansetzen. Erstens, wenn man sein Leben zur Ehre Gottes lebt. Zweitens, wenn man in der Erkenntnis und der Gnade des Herrn Jesus wächst. Und drittens, wir müssen, und das ist das Dritte, wir müssen zu Jesus Menschen einladen, Menschen zu Jesus einladen und sie zu Jüngern machen. Matthäus 28, 19 bis 20, wir alle kennen diesen wunderbaren Ausspruch unseres Herrn, so geht nun hin und mache zu Jüngern alle Völker und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an Ende der Weltzeit. Ihr Lieben, wir alle sind beauftragt, genau das zu tun. Nicht nur die professionellen Pfarrer oder Prediger oder Evangelisten. Wir alle sind dazu herausgefordert, einen missionarischen Lebensstil zu haben. Und wenn wir die Möglichkeit haben, Menschen auf Jesus Christus unbedingt hinzuweisen und dafür zu beten, dass diese Menschen auch Jünger Jesu werden. Ja, und ach, ich muss hier langsam abschließen. Ich habe das letzten Mittwoch genannt. Letzten Sonntag war hier ein chinesischer Prediger, ein sehr interessanter Mensch, der in einer nichtgläubigen Familie aufgewachsen ist in China. Seine Eltern waren eingefleischte Atheisten und er sagt, er auch, hat das Christentum als ein Blödsinn verschrien und wollte damit nichts zu tun haben. Und dann kam er eines Tages nach Thailand, um dort zu studieren und ist mit einem Missionar in Kontakt gekommen und dieser Missionar hat ihn so ein bisschen aufgeregt, durch diese Fragen, ja, was ist der Sinn deines Lebens und so weiter. Und er sagte, er wollte sich einfach hinsetzen und ein Traktat verfassen, um den christlichen Glauben zu widerlegen. Und er sagt, naja, wie widerlegst du den christlichen Glauben, indem du dich mit der Bibel beschäftigst? So, für ein halbes Jahr hat er sich mit der Bibel beschäftigt und dann sagt er, mein Vorhaben ist misslungen, ich bin ein Christ geworden. So, anstatt ein Traktat zu schreiben, um den christlichen Glauben zu widerlegen, ist er durch die Schrift gläubig geworden. Ihm wurde bewusst, Jesus ist wirklich der Heiland dieser Welt. Er ist wirklich gekommen, er ist wirklich gestorben, er ist wirklich auferstanden, er ist wirklich in den Himmel gefahren. Und er sagt, das hat meinem Leben eine ganz neue Richtung gegeben. Ja? Und ihr Lieben, so müssen wir auch. Vielleicht wird das die Menschen aufregen, die wir ansprechen und auf Jesus hinweisen, dass die sich ärgern. Aber schlussendlich, wenn der Heilige Geist sie packt und genau wie diesen chinesischen Pastor dazu bewegt, die Bibel zu lesen, es ist etwas Gutes. Ja, und manch einer wird zum Glauben kommen. So, für Christus zu leben, für Christus, Christus zu ehren, vorbereitet sein für die Ewigkeit, müssen wir uns diesen missionarischen Lebensstil eigentlich aneignen. Ja? So zeigen wir auch, dass wir vorbereitet sind für die Ewigkeit. Und ihr Lieben, ich kämpfe genau mit den gleichen Ängsten wie ihr auch. Erstens, ich war nie ein Mensch, der gerne auf andere zugegangen ist und ihnen gesagt hat, glaubst du an Jesus oder was ist der Sinn deines Lebens? Aber wenn mir doch die Möglichkeit gegeben werden, dann möchte ich sie nutzen. Und ich bete darum, dass Gott mir mehr und mehr Mut genau dazu schenkt. So, wie ist man richtig vorbereitet für die Ewigkeit? Wir haben drei Dinge genannt, ich könnte bestimmt noch mehr nennen, aber diese drei wollen wir heute mitnehmen. Einmal, wenn wir zur Ehre Gottes leben, wenn man in der Erkenntnis und der Gnade des Herrn Jesus wächst und drittens, wenn man andere Menschen auf Jesus hinweist und sie zu Jüngern macht. Und das wollen wir, das wollen wir. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen.